predige über den Text, der vorne auf Ihrem Blatt steht, Römer Kapitel 8, Vers 28, allerdings hänge ich noch zwei Verse dran bis 32. Meine Übersetzung ist ein klein bisschen anders als die, die dort steht, aber es ist gut, wenn Sie sie vergleichen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seiner zuvor getroffenen Entscheidung berufen sind. Denn die er zum Voraus ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, gleichgestaltet zu sein dem Bild seines Sohnes, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gesprochen. Die er aber gerecht gesprochen hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit geschenkt. Was sollen wir nun dazu sagen? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Er, der seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Konfirmation ist ein schönes Fest mit vielen Gästen, Mittelpunkt mit einem Gottesdienst, mit einem Segensgebet. Diese Gäste, auch Familienangehörige, haben sich eine Freude gewöhnlich überlegt für die Konfirmanden, was sie ihnen schenken könnten an diesem Tag, außer dass sie ihnen gratulieren. Mancher hat irgendeinen Gegenstand dabei, ein anderer irgendeinen verschieden gefärbten Schein zwischen seinen Gruß gelegt. Und dann kann es sein, dass jemand noch etwas bekommt, was meistens auch sehr einfarbig ist und da drauf steht Gutschein. Das heißt, ein Geschenk Gutschein, weil jemand sagte, gut, ich weiß ungefähr, was er möchte, aber er soll dann genau auswählen, was von diesen verschiedenen Angeboten zu diesem Thema er wirklich haben möchte oder sie. Und dieser Geschenkgutschein kann dann irgendwann eingelöst werden. Normalerweise ist so ein Gutschein bezahlt von dem, der ihn aus der Hand gibt, für ein bestimmtes Geschäft, wo man dann hingehen kann, um das zu holen, was darauf steht. Der letzte Satz, den ich gerade hier gelesen hatte, war der: Er, der seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das heißt, in einem gewissen Sinne ist diese Bibel hier auch ein Stück ein Geschenkgutschein. Darin wird ausgedrückt, was der Geber bezahlt hat und auch, was ich eintauschen kann. Bezahlt hat er nicht mit 50 oder 100 Mark, sondern mit dem höchsten Preis, den es überhaupt gibt. Er hat ein Menschenleben dafür eingesetzt, das Leben seines Sohnes Jesus Christus. Das finde ich sehr wichtig und sehr gut. Jesus ist dieser Mann, von dem die Bibel sagt, er hätte den Preis bezahlt, damit Gott uns alles schenken kann, was er möchte. Das ist für uns ein bisschen ungewöhnlich, dass man mit einem Menschenleben etwas bezahlen kann. Aber das gibt es auch heute in seltenen Fällen noch, dass irgendjemand sein Leben dran setzt, damit irgendeinem anderen etwas Gutes zukommt. Der höchste Preis, Gott gab seinen Sohn. Und jetzt ist die Frage, was bietet er mir denn an? Was steht auf dem Geschenkgutschein drauf? Zunächst heißt es, sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Dieser Jesus ist ja auferstanden und wenn ich ihn empfange, werde ich alles andere mit geschenkt bekommen. Und es ist hier aufgezählt. Einmal, ich werde gerecht gesprochen. Im Ostteil unseres Landes haben ja viele Probleme mit ihrer Vergangenheit. Plötzlich ist das, was ideal war, gar nicht mehr ideal. Mancher schämt sich darüber, manche hofft, dass nicht zu schlimme Konsequenzen auf ihn zukommen. Und viele würden sich freuen, wenn sie auf irgendeine Weise gerecht gesprochen werden könnten, sodass sie sagen, das habe ich alles abgehakt, diese Vergangenheit kann mich nicht mehr einholen und nicht mehr bedrohen. Gut, wir leben meistens nicht dort drüben, wir haben eine andere Vergangenheit, aber jeder von uns hat irgendetwas, was ihn bedrohen könnte, irgendwelche Dinge, wo man froh ist, dass sie weitgehend niemand weiß. Und er sagt Gott, ich bin bereit, dich gerecht zu sprechen durch meine Vergebung. Damit ist deine Vergangenheit frei von dem, was dich einholen und bedrohen könnte. Ich spreche dich gerecht. Warum? Ich tausche deinen Platz mit dem von Jesus. Jesus übernimmt sozusagen den Dreck deines Lebens und du kannst seine Herrlichkeit, seine Gerechtigkeit übernehmen. Oder, um in einem Beispiel einer Hausfrau zu bleiben, was viele kennen, zu Hause haben sie vielleicht noch so altes Besteck, das ist versilbert, innen drin irgendein Metall, außen Silber. Gott sagt, ich bin bereit, dich von allen Seiten sozusagen zu verchristussen. Das heißt, wenn du Jesus kennst, umgibt er dich, er macht dich in Gottes Augen gerecht, weil Gott nur noch seinen Sohn um dich herum sieht. Das ist ein Teil des Geschenkes. Und dann heißt es, die er im Vorhinein ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, gleichgestaltet zu sein dem Bild seines Sohnes. Ich könnte mir vorstellen, an so einem Tag denkt man auch zurück, vielleicht zeigen sie sogar Dias aus der Kindheit, so ihrer Konfirmandin oder Konfirmandin, wie sie noch gekrabbelt sind oder noch im Wagen lagen. Und ich denke, erwachsen werden, heranwachsen, bedeutet, dass man immer mehr die Bestimmung von Dingen erkennt. So ein kleines Wesen zum Beispiel steckt alles in den Mund. Wenn man dem Bauklotz gibt, schiebt es erstmal da rein und lutscht dran. Später stellt es fest, dass man mit den Dingern ja auch etwas anfangen kann. Da kann man bauen oder sie in so verschieden geformte Löcher in irgendeinem Kasten stecken und rauskriegen, welcher Stein in welches Loch passt. Man kann die Bestimmung erkennen. Oder wenn sich ein Kind langweilt, gibt man ihm den Schlüsselbund und dann kann es damit wunderbar spielen. Später stellt es fest, dass man mit diesem Spielzeug auch Türen aufmachen kann. Das ist dann ein sehr weiter Schritt, das zu lernen. Man kann die Bestimmung von Dingen feststellen oder wozu ein Türgriff da ist oder was Geld bedeutet. Ich fand das nett, unser jüngster Sohn hat sich früher sein Taschengeld, das war ganz wenig, 50 Pfennig, immer in 5 Zehnern auszahlen lassen, weil er so den Eindruck hatte, das sei dann mehr Geld, obwohl es ja eigentlich genau das Gleiche war. Die Bestimmung von Dingen erkennen und wenn man dann in eurem Alter ist, so ab 11 Jahren aufwärts, fängt man langsam an, auch abstrakt denken zu lernen. Da lernt man nicht nur die Bestimmung von Dingen kennen, die man greifen kann, sondern auch die Bestimmung von Dingen, die man errechnen oder sich vorstellen kann. Das finde ich wichtig. Die Frage ist nur, was ist eigentlich die Bestimmung meines Lebens? Wozu ist denn das bestimmt? Und ich denke, zu dem Erwachsenenwerden würde das auch dazugehören, die Bestimmung seines Lebens zu erkennen. Und die Bestimmung seines Lebens ist die, dass wir mit Jesus im Herzen ihm ähnlich werden. Dass wir mit Jesus im Herzen ihm ähnlich werden und zur Ehre Gottes leben. Das ist die Bestimmung des Lebens. Wir sollen seinem Bild gleich werden. Gut, es geht auch in die Familiengeschichte zurück. Manchmal kannte ich von irgendjemand die Eltern nicht und sah sie dann auf der Straße und stellte fest, ja, das ist die Mutter, das sieht man, braucht man gar nicht zu fragen. Das heißt, manche ist so das Bild seines Vaters oder seiner Mutter, vielleicht eine Größe ein bisschen verschieden, aber sonst schon. Manche Eltern warten auch darauf, dass sich ihre Kinder so entwickeln wie sie. Vielleicht ist der Sohn in der Schule sehr schlecht und sie sagen, ja, ich bin auch erst im 11. Schuljahr, da fing ich überhaupt erst an, richtig zu arbeiten. Da hat er jetzt noch 3 Jahre vor sich. Durststrecke, Spätentwickler. Ja, vielleicht wird mein Sohn das auch so machen wie ich. Oder ich bin praktisch begabt, ich erwarte doch, dass er auch praktisch begabt ist. Oder dass meine Tochter gerne bastelt, so wie ich auch. Manchmal trifft es ein, manchmal auch nicht. Wir erwarten also, dass ein Stück weit wir uns selbst in unseren Kindern wiedersehen, auch wenn die Kinder schon ein Stück anders sind als wir. Und das erwartet Gott auch. Er möchte gerne in uns seinen Sohn wiedersehen. Er möchte Wesenszüge dieses Sohnes Gottes in uns erkennen, sozusagen sein Bild in uns entwickeln. Frage, was sind Wesenszüge seines Sohnes? Oh, sein Sohn hat sehr viel Liebe. Es könnte sein, dass Gott das in unser Leben hineinlegt. Frieden hat er. Er hat ein Stück Demut. Er vertraut gerne. Er ist seinem Vater gehorsam. Er hat Durchblick, wie es weitergeht. Und ich denke, solche Dinge kann Gott in uns entwickeln. Auch wenn sie manchmal überlagert sind von Dingen, die in unserem Leben noch nicht so ganz stimmen, entwickelt er das trotzdem. Ich will gerade ein Zitat vorlesen von einem bekannten Sportler, den Sie alle wahrscheinlich kennen. Er ist Eishockey-Profi in Rosenheim, Karl Friesen. der etwas sagt, so wie sich Gottes Wesenszüge in ihm entwickeln. Er sagt, ich lese die Bibel vor jedem Spiel. Dabei fühle ich mich wie von einem lebenserneuernden Energiestrom durchpulst. Wenn Gott nicht die Kontrolle über meine Haltung hätte, dann wäre ich schon oft ausgeflippt. Das heißt, er stellt fest, dieser Gott bewahrt mich zum Beispiel davor, auszuflippen, wenn es ganz heiß wird. Das ist auch ein Wesenszug seines Sohnes. Gott hat uns also vorherbestimmt, Jesus ähnlich zu werden in unserem Leben. Und nicht dieses schöne Gesellschaftsspiel Frustration, Aggression zu spielen. Vielleicht haben Sie gerade in der Zeitung gelesen, wo ein Mann jetzt verurteilt wurde oder noch wird. Seine Eltern wollen sich scheiden lassen und er war so sauer, 20 Jahre alt, dass er auf eine Autobahnbrücke ging, so einen Kanaldeckel von 30 Kilo nahm und ihn auf das nächste Auto warf. Er wird jetzt wegen Mordversuch verurteilt werden. Spielt Frustration durch die Eltern Aggression auf andere irgendwo, obwohl die ja gar nichts dafür können. Jesus befreit von diesem Kreislauf Frustration, Aggression durch Vergebung und durch Frieden, den er ins Herz legt. Ja, und dann heißt es hier, die er im Vorhinein ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt. Wie weit können Sie sehen? Ich kann kilometerweit sehen, aber in die Zukunft kann ich nicht sehen. Der Vorhang der Zeit lüftet sich für mich nicht. Ich kann da nicht dahinter schauen. Es gibt überall Prognosen und ich versuche auch manchmal so Prognosen zu stellen. Ich überlege zum Beispiel, wer von diesen Konfirmandinnen und Konfirmanden wird in 5 Jahren noch an Jesus glauben oder vielleicht ganz neu, was er heute nicht tut. Könnte ja auch sein. Ich überlege mal, wer wird so dabei sein? Und wenn ich nach 5 Jahren zurückschaue, muss ich sagen, ich habe mich oft getäuscht. Meine Prognose war oft nicht richtig. Solche, die ganz gut mit Jesus anfingen, haben dann irgendwann das Interesse verloren. Andere, die ganz weg waren, sind plötzlich durch einen Klassenkameraden dazugekommen. Es ist so verschieden. Aber Gott sieht in die Zukunft und er weiß, wer zu ihm kommen wird. Und diese Leute beruft er. Interessant wäre, wann der Einzelne den Ruf Gottes von uns gehört hat. Ich denke, manche schon, als seine Mutter oder sein Vater mit ihm als Kind beten lernte. Vielleicht einfach ein Kindergebet, eine Art Gedicht. Aber trotzdem wurde da jemand angeredet, den man nicht sah. Die Frage, wer ist das? Später kam vielleicht eine Kinderbibel dazu oder eine Kinderstunde, Religionsunterricht, Konfirmandenstunde. Vielleicht kam aber auch Bewahrung dazu. Ich habe euch, glaube ich, nicht gefragt. Aber es wäre interessant zu fragen, wie oft hat Gott das Leben auch von jungen Menschen schon bewahrt vor dem Tod? Wo stand der Einzelne in Gefahr, sein Leben zu verlieren und kam doch durch? Und dass er hinterher überlegt, wer hat mich eigentlich bewahrt? Wie kam das? Ist da vielleicht jemand doch dahinter, an den ich mich wenden könnte? Gott beruft uns und er möchte in unser Leben hineinkommen durch Jesus im Herzen. Gott beruft uns, er möchte in unser Leben hineinkommen durch Jesus im Herzen. Und die Frage ist, beantworte ich diesen Ruf? Ich kenne Ihre Töchter und Söhne zu wenig, weiß nicht, wie Ihr Gesellschaftsspiel zu Hause aussieht, wenn die Mutter ruft, abtrocknen oder Geschirrspülmaschine ausrollen, ob die dann sofort auf der Matte stehen oder ob sie das 3 oder 4 oder 5 Mal wiederholen müssen, vielleicht mit Tonabstufung oder dass sie dann hingehen, sie holen. Ich hätte früher das oft so gemacht, wenn meine Mutter rief, sagte ich, ich komme. Aber ich habe weiter mein Buch gelesen. Und wenn sie wieder rief, sagte ich, ja, ich komme gleich. Aber ich habe trotzdem mein Buch weitergelesen. Und irgendwann kam ich dann wahrscheinlich auch. So hat mancher sich für Jesus entschieden. Er sagte, ja, Herr Jesus, ich komme zu dir. Er hat es mit Worten formuliert. Aber sein Leben zeigt, dass er nicht gekommen ist. Er hat nur die Worte gesprochen und ist dort geblieben, wo er war. Jesus möchte Menschen, die nicht nur die Worte sprechen und sagen, ja, ich komme zu dir, sondern die auch wirklich kommen im Gebet, die sich aufmachen und sagen, hier bin ich und jetzt bin ich gespannt, wie das Leben mit dir aussieht. Dazu ein kurzes Zitat, ein Wort von einem Mann, den Sie wahrscheinlich schon alle gesehen haben im Fernsehen, Dieter Kürten, Fernseh- und Sportjournalist. Er sagte, es gibt nichts Schöneres im Leben, als Ja zu sagen zu Jesus Christus. Ich habe dabei erfahren, dass ich mich immer auf Jesus verlassen kann. Die Frage ist an dich als Konfirmandin oder Konfirmand oder an Sie als Eltern oder als Pate: Habe ich dieses Ja zu Jesus schon gesagt? Nicht so ein Ja, wie ich das mal bei meinem Bücherlesen gesagt habe, sondern ein Ja, wo ich sage, ich komme auch zu dir. Mein Leben ist jetzt offen für dich, Herr Jesus. Und das wäre dann die Annahme meiner Berufung. Wenn ich das angenommen habe, bin ich jemand, der Gott liebt. Vorher ist Gott mir ein bisschen gleichgültig. Aber wenn Jesus in meinem Herzen ist, fange ich an, ihn zu lieben. Und dann heißt es, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen oder zum Guten mitwirken. Das heißt, da ist jemand, der in meinem Leben einen roten Faden verwirklicht. Auch wenn Dinge manchmal schwierig laufen, im Rückblick stelle ich fest, da war doch eine Linie drin und ich denke, dass Gott mich zum Guten weitergeführt hat. Oder ein anderes Bild, so wie ein Mosaik. Ich habe mal zugeschaut, wie ein Mosaik geklebt wurde an einer Wand. Und habe dann immer rumgerätselt, was wird das wohl werden? Da hatte da ein paar helle und da ein paar dunkle Steine und so hingesetzt. Ich stand ziemlich hilflos daneben. Und erst relativ spät habe ich dann gemerkt, sondern kleine Dinge, die sich zusammenfügen zu einem guten Bild, weil denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Bei den schönen Dingen ist klar, die führen uns zum Dank. Und bei den schwierigen Dingen, die führen uns ins Gebet, noch viel mehr zu diesem guten Gott, um die Übereinstimmung mit ihm zu suchen. Dazu ein Wort von einem Sänger, der vor kurzem gerade in Frankfurt war, Cliff Richard. Zu diesem Bibelvers: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, sagt er. Manche meinen, ein Showstar lebe in einer Glanzwelt, in der es keine dunklen Stunden gibt. Das ist natürlich Unsinn. Da gibt es natürlich auch Schwierigkeiten und Probleme. Dann halte ich mich an dieses Versprechen Gottes und glaube daran. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Frage: Glaubst du das, dass dir die Dinge im Leben zum Besten dienen? Dass du eine gute Gegenwart hast, die Gott füllt und eine positive Zukunft? Zu dieser positiven Zukunft gehört, dass Gott uns verherrlicht. Das heißt, er schenkt uns die ewige Herrlichkeit. Er schenkt uns die ewige Herrlichkeit. Keiner von uns weiß, wann er gehen muss. Keiner weiß, wie er gehen wird. Aber jeder weiß, dass es einmal zu Ende ist. Und die Frage ist, wenn ich am Ende bin, bin ich dann auch am Ziel? Oder bin ich nur am Ende? Gott schenkt uns die ewige Herrlichkeit, wenn wir Jesus kennen. Dann ist jemand dort, der uns liebt und auf uns wartet. Jesus, mit dem ich jeden Tag lebe und rede. Ich freue mich darauf, weil ich weiß, dass Gott für mich ist, nicht nur heute, sondern auch immer. Wenn Gott für mich ist, dann weichen die Zweifel, dann weichen die dunklen Fragen, weil ich weiß, da ist jemand, der mich liebt. Ein letztes Zitat von einem Sportler, relativ berühmt durch seine Sprintqualitäten und Weitsprungqualitäten, Carl Lewis. Er sagt zu diesem Bibelvers: Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn die Rennbahn, das Feld und die Medaillen schon längst vergessen sind, dann ist Jesus Christus immer noch der Herr. Er ist der Einzige, der immer bleiben wird. Die Frage: Habe ich auch dieses Vertrauen, dass vieles wieder abgelegt wird, aber einer bleibt, den ich heute schon kenne und liebe? Ich gehe zu meiner Eingangsfrage zurück. Ein Geschenkgutschein kann eingelöst werden. Vielleicht kriegt jemand heute so einen Schein von irgendjemand in die Hand gedrückt. Die Bibel ist ein Geschenkgutschein, der uns in Jesus alles anbietet, was Gott uns schenken möchte. Dazu gehört, dass wir eine Bestimmung haben im Leben, dass er uns gerecht spricht, das heißt frei spricht von unseren Fehlern und uns verändert in sein Bild. Dass er uns alles im Leben zum Guten mitwirken lässt und uns sogar eine ewige Herrlichkeit schenkt. Konfirmation heißt Befestigung im Glauben. Diese Befestigung führt zu einer Gewissheit. Deshalb finde ich schön, dass der erste Satz anfängt: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben. Da steht nicht, wir vermuten oder wir hoffen oder wir ahnen, sondern da steht, wir wissen. Gewissheit ist nötig. Wenn ich diesen Gutschein eingelöst habe und Jesus mein Leben anvertraut habe, dann habe ich Gewissheit. Die Gewissheit, ich bin geliebt. Die Gewissheit, ich bin mit diesem Vater verbunden im Himmel. Die Gewissheit, er führt mich, er bestimmt das Mosaik meines Lebens und schenkt mir eine ewige Herrlichkeit. Diese Gewissheit ist keine Frage des Alters, sondern eine Frage des Glaubens. Deshalb möchte ich meine Predigt schließen mit einem Gebet, in dem ich Jesus Christus in persönlichen Worten mein Leben anvertraue. Und wenn jemand spürt und glaubt, dass das für ihn persönlich gut ist, kann er das ja in seinem Herzen mit oder nachbeten. Lieber Vater, du bietest uns in der Bibel diesen Geschenkgutschein des Lebens an. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass ich in dir das ewige Leben geschenkt bekomme. Ich möchte von dir berufen sein. Ich möchte erfahren, wie das Leben mit dir aussieht. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und möchte für Zeit und Ewigkeit dir gehören. Hab Dank, dass du mich liebst. Amen.